Brought to you by LiveRite, publishers of the new book, We Tell Ourselves Stories, Joan Didion and the American Dream Machine. New York Times film critic Alyssa Wilkinson chronicles legendary writer Joan Didion's journey from New York journalism to Hollywood screenwriting, shining a light on a piercing legacy whose impact will be felt for generations. We Tell Ourselves Stories by Alyssa Wilkinson. Available wherever books are sold.
Es ist Dwitzwoch. Schwere Tumulte, Proteste und Rauchbomben. Handgemenge mit Sicherheitskräften und etliche Banner und Spruchbänder gegen die Regierung. Damit sollte den meisten klar sein, worum es heute geht. Ein klassischer Dienstagmorgen im serbischen Parlament. Ein klassischer Montagmorgen dagegen im Hause Dwitz. Viel Ärger am Wochenende in den Fußballstadien bedeutet für uns viel zu bereden, denn grenzüberschreitende Einordnung können wir auch. Wir blicken zum Niedersachsen-Derby, in die Steiermark sowie nach Frankreich. Und da wir auch noch einen ereignisreichen Spielbericht heute drin haben, würde ich sagen, nicht lang schnacken, Koppelnacken. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich und ich habe auf Anhieb keinen Trinkspruch jetzt
und
für dich.
Und Zisch und Klack, ja, sehr gut. Und weg.
Weg ist das Ding.
Den kennt man doch wohl.
Was ist das für ein komischer Anfang? Warum gehen wir mit dem Trinkspruch rein? Karneval ist vorbei. Das ist Mitte März.
Das ist,
haben wir Geburtstag?
Nein, ehrlich gesagt, hatte ich keine Lust mehr weiter zu überlegen. Und ich dachte mir, ich will nicht mehr so lange schreiben, sondern wir müssen anfangen. Also habe ich geschrieben, nicht lange schnacken. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass der Spruch endet mit Kopf in den Nacken. Und dann war es halt schon vorbei. Dann habe ich gedacht, komm, ich nehme das jetzt so auf.
Trinksprüche gibt es auch nur im Zusammenhang mit Alkohol, ne? Weißt du, wenn man sich jetzt so einen Kaffee macht oder so, da gibt es ja auch nicht.
Stimmt.
Und Brü und Filter.
Brü hoch hier.
Und Puste kurz. Oder irgendwie
Puste
sowas.
Kurz.
Oder so mit normalen.
Puste, Puste, lecker.
Wir können uns ja auch, wenn wir trinken ja Zero wie die Schweine, wir haben ja gar keinen Trinkspruch. Wir brauchen eigentlich mal einen Zero-Trinkspruch, ne?
Zero-Trinkspruch. Sei kein Spucker rein ohne Zucker.
Moment, das testen wir aus.
Ist noch nicht gängig genug, ne?
Mach auf.
Oh, was ist meine Stimme hin? Merkst du, ich bin angeschlagen.
Ich bin auch mit
einer harte
Folge heute. Ich bin angeschlagen, aber von zwei Heimspielen. Ich bin eigentlich körperlich fit, aber...
Ich bin auch vom letzten Europapokal-Heimspiel gegen Lille und da ging es dann so nach und nach bergab.
Weißt du, wer schuld ist an meiner bisschen angeschlagenen Stimme?
Ja, Nico Kovac.
Nee, Dennis Altekind ist er selbst der Stiller. Mit seiner VAR-Scheiße, Alter.
Das war doch jetzt erst am Wochenende.
Ja.
Mir geht schon seit Dienstag. War es Dienstag, also, Spiel oder Mittwoch? Weiß ich nicht mehr.
Mittwoch? Dienstag? Dienstag? Mittwoch?
Champions League, wann war das?
Champions League. Dienstag.
Also seitdem geht's rapide bergab mit mir. Und jetzt, also ich bin froh, dass ich irgendwie meine Stimme habe. Deshalb habe ich auch gesagt, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Aber eigentlich meinte ich nicht lange schnacken, anfangen zu schnacken.
Ja.
Das ist ja für einen Podcast auch wesentlich sinnvoller, als wenn man anfängt mit nicht lange schnacken und wir jetzt wahrscheinlich wieder eine Stunde aufnehmen werden.
Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zero-Trinkspruch, ne? Meinst du eigentlich, dass alle so viel Zero trinken?
Wie wir?
Ja, oder sind wir so eine komplett eigene Bubble und jeder denkt sich so, hey, die Spinner? Oder ist das so?
Bei uns ist schon sehr bubbelig, ne?
Also ja,
wenn, ich glaube, das ist ja auch ganz klassisch, wenn wir mit irgendeinem Freundeskreis, egal welche Runde das ist, irgendwo bei einer Dönermann oder so sitzen und dann die Getränke erstmal aufgenommen werden, ne? Und dann sagt er erst, ich hätte gerne eine Cola Zero. Ich auch. Und dann irgendwann steht der Mann dann macht nur noch Striche auf seinem Zettel. Ja, ja. Das ist doch dauernd so, oder? Das ist doch nicht nur bei uns so. Also klar, da gibt es immer noch den einen, der das Pilz nimmt, aber...
Der aber auch pöbelt dann, der ist so scheiße, weißt du, das ist immer der eine, was ist so ein Blödsinn hier.
Ja, musst du fahren?
Ja, genau, sowas, ey. Nee, ich kann doch nichts anderes trinken. Ich trinke es immer. Ich muss dir gestehen, ich trinke immer.
Meinst du, möchtest du gerade eine Sucht beichten?
Ich trinke es auch nach dem Aufstehen, ja.
Nach dem Aufstehen?
Ja, direkt.
Ja, ich auch.
Nee, aber auch.
Aber ich trinke morgens zum Aufstehen trinke ich keine Cola.
Was trinkst du dann?
Den Monsti. Muss nur wach werden. Cola ist zum Einschlafen.
Ich weiß auch nicht, also irgendwann, es ist wirklich...
Cola ist zum Einschlafen. Wir müssen, glaube ich, wieder den Haken setzen bei jugendgefährdenden Inhalten hier heute, ey.
Das ist irgendwie, das ist meine krasseste Sucht gerade. Wenn ich da wirklich reingehen sollte, ich glaube, es ist nicht gut.
Aber was passiert, wenn du nicht trinkst?
Wenn ich keine Zero trinke,
also Cola?
Dann trinke ich nichts.
Nein, ich meine, wenn du keine Cola...
Ich trinke lieber stundenlang nichts. Gutes Beispiel. Ich war gestern, habe ich dem Amateurfußball gefrönt, war ich bei einem Spiel. Ich gehe da rein ins Vereinsheim, ne? Und es war ein komplett voller Kühlschrank, wo alles drin war. Und die hatten halt Pepsi, habe ich hier gesagt, eine Max bitte. Hatten die nicht. Und dann hat er gesagt, ja, möchtest du was anderes haben? Ich gucke einmal so, ne? Ich so, nee.
Und dann hab ich auch schon gehabt.
Und dann bin ich lieber halb verdurstet, als mir dann Wasser zu holen oder eine Apfelschorle oder irgendwie sonst
aber
was.
Aber dann geht auch keine normale Pepsi?
Ja, ich würde sie dann trinken, wenn ich jetzt richtig krass Durst hätte, aber ich denke mir dann auch, ja, die ist ja ungesund. Aber im Prinzip ist Zero ja auch
voll ungesund. Ich wollte gerade sagen, während eine Cola Zero natürlich.
Ja, ja, das weiß
ich. Das empfehlen die Mediziner.
Ja, was machen wir jetzt?
Mit deiner Sucht?
Ja, hast die Sucht auch, oder? Sollen wir die jetzt einfach beibehalten für unser ganzes Leben?
Also ich sehe mich nicht als Süchtigen, ich sehe mich als...
Siehst du echt nicht?
Nein. Oh, ich finde, ich habe mein Lebensziel gefunden, würde ich sagen.
Ist das ein...
Ist auch dumm, das jetzt gerade zu erzählen, wo ich krank bin, aber...
aber das hilft ja auch.
Ja, ja, ja. Cola wurde das nicht als Medizin erfunden? War das nicht früher so, dass Cola irgendwie als Medizin erfunden werden
sollte? Ja, ja.
Ich glaube, da gab es irgendwie das.
Heißt doch auch Uncolo, egal.
Uncola-Abo.
Uncola-Abo, ja, ja.
Oh, das ist witzig, dass du das erzählst. Hat mir diese Woche auch jemand erzählt, dass bei Spotify, bei unserer Folge, jetzt regelmäßig diese Werbung kommt. Ich weiß nicht, ob du das getriggert hast.
Kann sein,
dass diese Uncolo-Abo-Werbung da reingebracht wird.
Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut.
Ach, stark, ey. Guck mal, kostenlos. Haben die hier wieder Werbeminuten abgegriffen, ey. Wahnsinn.
Ja, was machen wir denn heute? Serbisches Parlament, die Videos, war, glaube ich, die häufigste, in Anführungsstrichen, Rückmeldung. Das haben uns alle reingeschickt, ne?
Yeah,
dass sie sich da mit Rauchbomben beworfen haben und alles Mögliche.
Richtig, die Leute waren richtig wütend, dass wir es bei Aufruhr nicht drin hatten.
Aber es ist krass, verfolgst du das ein bisschen gerade?
Wie soll ich in deinen Augen das serbische Parlament verfolgen?
Nee, einfach, ob du die deutschen Medien verfolgst, die auch über diese Proteste in Serbien berichten.
Ja,
die
gut.
Größten Seite im Jugoslawienkrieg.
Ja, gut, also wenn sowas bei tagesschau.de aufploppt, also dann klicke ich natürlich drauf. Aber ich bin jetzt nicht so wie bei anderen Themen, dass ich mich da proaktiv informiere. Das nicht.
Ich glaube, es ist bei mir schlimm, dass ich, wenn ich mich so in Sachen reinlese, dann immer mehr lese. Ne? Ist man dann so in
Rabbit Hole, oder? Weiß man dann? Rabbit Hole, ja, ja. Ich weiß das bei mir noch, dass ich richtig früh irgendwie bei Corona den Wikipedia-Artikel gelesen habe.
Ja.
Und da dachte ich schon, oh, das klingt aber gefährlich, so, weißt du? Und das war wirklich schon, ich würde fast sagen, Ende Dezember damals. Vielleicht war es Anfang Januar.
Weil du dich damit auseinandersetzen musstest wegen Italien-Tour da, ne? Oder sowas.
Boah, das weiß ich gar nicht
mehr. Ob ich
mich deshalb... Oh, kann sogar sein, dass ich Anfang des Jahres irgendwie in... Ich glaube, in Tunesien war und deshalb musste ich mich auch nochmal reinlesen. Oder irgendwie sogar, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Auslöser war, aber ich war sehr früh viel zu gut informiert, was so Fallzahlen und sowas anging. Und dieser Wikipedia-Artikel wurde ja damals auch wirklich wöchentlich aktualisiert. Und anfangs, das stand irgendwie in der Zeitung auf der dritten Seite, so bei Welt oder so, stand irgendwie so ein kleiner Randartikel, ja, der und der Virus, in China sind 7 Leute gestorben und 3 hängen im Krankenhaus und keine Ahnung was. Und das war so ein Artikel, ja, das hat kein Mensch sich groß angeguckt, aber aus irgendeinem Grund war ich schon voll früh auf dieser Seite und habe mir dann so tagtäglich diese Fallzahlen da aktualisiert.
Ich fand es immer so geil, das waren immer diese Inzidenzzahlen oder diese Tabelle, wie viel das haben,
ja, weißt ja, genau.
Und irgendwann, wir kamen auf Platz 6, auf Platz 5, ich dachte, komm jetzt, Top 3. Und dann kam Brasilien auf einmal hochgeschossen oder so, dann ging es wieder runter für uns.
Bei mir war es halt, dass ich eigentlich schon voll im Bilde war und dann stand eine Italien-Tour an, klassisch natürlich über Bergamo geflogen. Ich kam wieder, war krank und als ich wiederkam, wussten die halt in Deutschland auch alle, was Phase ist. Ich habe dann auch gedacht, ich habe das nicht, weil ich habe da keinen angepackt von den Leuten, die das haben, so weißt du, aber ja, da haben sie mich erstmal nach Hause geschickt und ich weiß nicht, habe ich mir sicher auch schon mal erzählt, aber wird ja jetzt ein paar Jahre zurück sein, dass ich dann quasi, meine Vorgesetzte hat mir dann damals gesagt, ey, du hast das wahrscheinlich, lass dich mal testen. Und dann habe ich beim Arzt angerufen und er sagte, können wir nicht testen, musst ins Krankenhaus. Ich habe das Krankenhaus angerufen, ich so, ich würde gerne hier so einen Test machen. Und dann sagt die noch, ja, kommen Sie bitte mit Mundschutz ins Krankenhaus.
Und du bist dann mit so einem Zahnschuss.
Nein. Nee, ich habe gesagt, wo soll ich denn jetzt einen Mundschutz herkriegen? Das ist 5 Jahre her. Es war völlig unüblich, dass man irgendwo einen Zugang zu einem Mundschutz hatte. Und ich glaube, das ist dann auch so geendet, dass ich dann irgendwie nochmal angerufen habe und gesagt, ich habe keinen. Und der Arzt dann gesagt hat, okay, waren Sie da und da? Jo, ja, dann schreiben wir Sie jetzt für 2 Wochen krank. Und
perfekt.
War ich 2 Wochen?
Ja, 2 Wochen, was?
Ich glaube 2 Wochen, aber ich musste arbeiten.
Ja, okay.
Also, weil ich habe ja meiner Vorsitzenden dummerweise vorher gesagt, ich bin ja fit und so. Und habe dann einen Rechner nach Hause bekommen und habe dann von zu Hause gearbeitet, ja.
Stark.
Aber das war die Erfindung des Homeoffice in meinem Leben.
Wie sind wir darauf gekommen?
Süchte, Serbien, Sterbezahlen.
Ja, Süchte, Serbien, Sterbezahlen. Schön, ist auf jeden Fall krass.
Ist ja schon ein schöner Folgentitel, oder?
Ich glaube,
Süchte, Serbien, ja, Sterbezahlen.
Ja, das recht, ist nicht schlecht. Ne? Ich glaube, wir machen bei Aufruhr nochmal was drüber, ne? Weil am Wochenende steht
über
da
Serbien?
Auch, ja, am Wochenende steht da auch so ein bisschen was an. Diese Proteste, die sind echt ganz geil. Kann man ja mit dem Fußball, gibt es da mit Sicherheit irgendwelche. Ich habe gelesen, die Regierung hat Schlägertrupps abgesandt. Werden auf jeden Fall Fußballleute gewesen sein, deswegen die Verbindungen sind da schnell hergestellt. Hast du auch mal gegen irgendwas so protestiert oder so, in jüngeren Jahren, was keinen Fußballbezug hatte? In irgendeiner Form, so mit Freunden oder so?
Ja, gegen die Schließung unserer Schule.
Ich habe auch in der Schule mal was gemacht.
Da haben wir mal protestiert. Ja. Ansonsten?
Bei uns war das so ein richtiger, das ist mir irgendwie, ich habe das nur so gelesen und in dem Zuge ist mir auch eingefallen, dass wir auch mal so einen Protest gemacht haben. Aber jetzt nicht einen geführten Protest, sondern der ist aus unserer Klasse heraus ist so ein Protest entstanden. Ich weiß nicht, ob diese Story total bescheuert ist, das musst du später bewerten.
Ja.
Und zwar hatten wir hatten 5 Wochen am Stück keinen Sport. Weil die Lehrer immer krank waren. Wir hatten 5 Wochen am Stück keinen Sport. Und es hat sich jeder so richtig drauf gefreut, weil Sport, die Lehrerin war cool.
Sport ist wie Freistunde nur.
Hat ja immer Bock gemacht, ne? Ja. Jeder hatte Bock auf Sport, die Klasse war auch cool und so, ne? Und dann war schon das große Thema.
Obwohl, es gab immer so Jahre, da wurde in Sport auf einmal irgendwie so eine richtige Kacksportart gemacht. So
Touren.
Ja, Touren oder, ja genau, es ist Touren, ne? Über diese Dinger springen.
Ja, das ist ganz scheiße.
Keine Sau, ne? Selbst die Mädchen hatten keinen Bock auf die Kacke.
Nein, das ist total bescheuert. Auf den Bock musst du dann springen und sowas. Und dann war so richtig das Thema schon so, boah, ey, geil, nach 6 Wochen wieder Sport, alle hatten Sportzeug dabei. Und dann ist im Laufe des Tages so klar, dass wir keinen Sport haben. Und dann hat irgendwer bei uns in der Klasse so angezettelt, wir gehen jetzt zur Sporthalle. Und dann habe ich auf den Tisch gekommen und gesagt, wir, die 8B, wollen Sport. Und dann haben das auf einmal alle gegrölt und wir haben noch eine Tür eingetreten.
Geil.
Und sowas. Und dann kam letztlich dann irgendeine Lehrerin, die uns wieder zurück in die Klasse geschickt hat. Wir waren
nicht. Ach, das war's schon?
Nee, wir waren schon in der Sporthalle. Es war auch jeder umgezogen schon. Aber dann kam die Lehrerin und meinte, ihr geht jetzt wieder alle zurück. Und alle so, ja, okay. Und wir haben vorher gesagt, wenn einer kommt, wir bleiben hier. Und ja, das hat nicht geklappt. Da dachte ich so an meinen Aufstand damals.
Ja.
Ähnlich ist es in Serbien gerade.
Da ist keiner zurück in die Klasse gegangen.
Nee, die bleiben. Das ist krass. Das ist echt krass, was gerade in Serbien los ist. Sollen wir über Fußball sprechen, Tim?
So langsam würde ich sagen, werden sich der ein oder andere schon fragen, was wir hier eigentlich veranstalten.
Was soll das hier eigentlich?
Ja, aber es waren halt viele, ja, man könnte schon fast sagen, im wahrsten Sinne Nebenkriegsschauplätze an diesem Wochenende.
Wie immer hier bei uns eigentlich, ne? Im Format.
Ja.
Aber heute musste irgendwie viel recherchiert werden, ne? Wir haben heute mehr recherchiert als sonst.
Eigentlich habe ich nur Videos geguckt.
Ja, aber das ist ja meistens auch eine gute Recherchemöglichkeit. Sollen wir mit Niedersachsen-Derby starten? Das hat uns ja alle bewegt.
Habe ich gestern sogar nebenbei ein wenig live verfolgt. Ich habe, wie gesagt, noch krank zu Hause rumgegammelt, ehe ich mich dann gegen Nachmittag entschieden habe, doch nach Verl zu fahren, um den SV Lippstadt beim Gastspiel beizuwohnen. Aber war vorher noch ein bisschen Zeit, um die Anfänge des Niedersachsen-Derbys zu gucken. Und ich habe mir schon gedacht, am interessantesten ist wahrscheinlich die Anfangsphase des Spiels.
Erstmal fand ich überragend, weil ein Hannoveraner hat es immer wieder reingeschickt, einen Screenshot von dem Verkauf gerade. War, glaube ich, nur für Mitglieder. Ja. Und das Stadion war die ganze Zeit, waren super viele Sitzplätze noch frei. Und dann haben wir mal in Braunschweig nachgehabt, so habt ihr Zahlen, was bei euch verkauft wurde. Ja, keine Ahnung, 700 Karten oder so. Ich dachte, krass, weil es waren ja jetzt trotzdem noch, wie viel waren erlaubt? 2500 oder so?
2,4, glaube ich.
Ne? Ja, ja. Mhm. Und das fand ich überragend, wie sehr die anderen da alle mitgezogen haben, die auch jetzt nicht unbedingt was damit zu tun haben im Sinne von, die sind Teil der Fanszene. Da haben nämlich ganz normale Leute, ganz normale Fans haben da auch sich beteiligt, indem sie einfach noch nicht hingekommen sind oder draußen geblieben sind. Das fand ich gut.
Fand ich auch, war die geringste Zuschauerzahl im Niedersachsenstadion bei einem Niedersachsen-Derby seit 32 Jahren.
Ah, krass.
Ich fand's zum einen geil, wie leer dieses Stadion war. Also sah ja fast aus wie in Hoffenheim, und das Ding.
Niedersachsenstadion ist ja so riesig groß. Dann genau, sieht man das auch so richtig.
Und trotzdem, und an dem Aspekt finde ich, was noch krasser ist, dann gab es ja so zwischenzeitlich auch Unmutsbekundungen bei verschiedenen Aktionen im Stadion. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, vielleicht mag mich der eine oder andere Stadionbesucher jetzt eines Besseren belehren, aber trotzdem habe ich das Gefühl, selbst die Leute, die da sind, sind der Fanszene gegenüber positiv gestimmt. Also
weiß man halt nie, wir haben die Videos gesehen und man weiß nie, wie war es denn wirklich im Stadion, was war jetzt wirklich der Moment so, weil wir haben das so gesehen, wie sich die aktive Fanszene da so positioniert hat, ne, auf der Haupttribüne und alle pfeifen dann. Und dann dachten wir, ja, guck mal, ist gar nicht so gut angekommen. Plötzlich singen alle Bullen sind Schweine. Und ich dachte, okay.
Also ja, weil die Bullen haben den Zugang von der Nord auf die, was ist das dann? West?
West
müsste das ja sein, ne?
Ja.
Gegenwart müsste West sein. Da ist ja oben beim Durchlauf ist ja ein so ein Zugang. Und dann haben, also die Bullen haben den vermutlich zugemacht und dann haben sind ein paar Leute unten über den Zaun geklettert. Fand ich schon recht krass. Andererseits muss man auch sagen, als es dann, glaube ich, nachher zur zweiten oder dritten Spielunterbrechung gab, dann wurde halt auch irgendwann gepfiffen. Da wiederum war dann, glaube ich, die Akzeptanz der restlichen Besucher des Stadions aufgebraucht. Aber gut.
Verstehe ich auch irgendwo ein Stück weit bei so einem normalen Typen, der einfach ein Spiel gucken will, den das nicht interessiert, was da jetzt groß passiert.
Ja, wobei.
Aber da hat ja auch, generell hat ja keiner Bock drauf auf das gerade, so wie es ist gerade, weißt du?
Nein, da hat keiner Bock drauf, aber andererseits, ich war da nie so. Wenn ich sowas miterlebt habe, dann habe ich mir immer gedacht, boah geil, hier ist gerade was los.
Ja, du bist ja auch nicht der normale Fan,
ja,
den
aber
ich
auch schon
im Kopf habe.
Ja gut, aber trotzdem war ich immer schon so, dass ich das Gefühl, das mag ich ja auch nicht nur beim Fußball. Wenn ich merke, dass irgendwie was richtig krass schief läuft, dann finde ich das ja irgendwie auch witzig. Und wenn man dann so ein Fußballspiel sieht, was ja auch, so was ich gehört habe, auch grottenschlecht war, weil die Spieler teilweise auch Angst hatten, dass da gleich der Wasserwerfer auf dem Platz steht. Das ist ja dann auch irgendwie so, also ich glaube, als Zuschauer konnte man schon ein Stück weit froh sein, Zeitzeuge gewesen zu sein von diesem Spektakel da.
Ich find's auch geil, mit dem Wasserwerfer da reinzufahren, weil der hat ja auch so einen riesigen Wendekreis einfach. Weißt, jetzt muss man mal schnell zurück.
Weißt du, rückwärts gefahren. Fing er an zu piepsen. So ging das Ding dann wieder rück, oder?
Aber als der da in diesem Mundloch stand, schon dachte ich mir auch, was soll das denn jetzt? Wofür soll der? Ihr wisst doch jetzt, jeder hier im Stadion weiß, den brauchen wir nicht. Ja, den braucht keiner gerade.
Das war albern.
Der muss gar nicht an dem Tag da sein. Weißt du, das ist so
ein Blödsinn. Den kannst du ja auf die Straße draußen stellen.
Da standen wahrscheinlich auch noch vier oder so.
Da standen, glaube ich, wirklich auch viele rum noch, ja. Also zum einen kannst du auf die Straße stellen, weil da kannst du ja auch jetzt mal. Also es ist ein albernes Beispiel, aber wenn da jetzt ein wütender 2000-Mann-Mob irgendwo irgendwen angreifen will, der gar nicht da ist, so, weil ja klar, dann kannst du vielleicht mit Wasserwerfer noch ein bisschen was ausrichten, aber das Ding ins Stadion zu positionieren, also wie will sich denn Daniela Behrens am Tag danach vor die Presse stellen und sagen, ja, es war gerechtfertigt, dass hier ein Wasserwerfer auf die Tribüne drauf gerichtet wurde? Da hast du wahrscheinlich 3 tote Opas, 2 Kinder liegen im Krankenhaus und weiß nicht, was da für Folgen hättest, wenn du so einen Wasserstrahler in die Menschenmenge reinballerst. Also was soll ein Wasserwerfer im Stadion? Wissen alle Beteiligten, dass das eine reine Show ist, um so ein bisschen Präsenz zu zeigen, und dementsprechend ist ja auch schon wieder albern. Gleichzeitig
auch ich wäre gerne der Fahrer von dem Wasserwerfer gewesen, weißt du, weil das ist ja mega eng. Passt das hier links? Nein, noch ein bisschen rechts, so ein bisschen, komm hier rüber.
Ja, du hast gerade angesprochen, wenn das Ding hätte wieder rückwärts raus müssen, beziehungsweise wenn es wieder da rausfahren sollte, das kann ja auch nicht drehen. Das Ding kann ja, also wenn das Teil, das wiegt ja, was wiegt denn das?
Viel auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall 3-4 Tonnen, oder?
Mit Sicherheit.
Das Ding.
Kann auch sein, dass es viel mehr oder viel weniger ist.
Ja, ja.
Gar keine Ahnung, ey.
Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn das Ding über den Platz fahren würde, dann kannst du danach kein Fußball mehr spielen. Ja. Oder? Das ist doch für ihn hinüber.
Musst du auf jeden Fall schmunzeln, als da der Wasserwerfer vorgefahren ist. Ja, und ansonsten, die Aktion, dass es diesmal im Stadion ausgetragen wurde, hat auf jeden Fall Früchte getragen, ne? Daniela Behrens wollte sich eigentlich am Aufnahmemontag melden.
Ja, wir sind,
die weiß ja auch, dass wir warten.
Ja. Wir sind morgen leider etwas eingespannt dementsprechend ist heute schon Aufnahmemontag, oder beziehungsweise unser klassischer Aufnahmemontag. Wir haben 15.30 Uhr, es gab noch nichts. Wir haben noch ein bisschen darauf gewartet, dass die Stellungnahme von der Innenministerin Daniela Behrens kommt. Ich weiß nicht, ob da gerade noch Krisensitzung ist oder welche Fanausschlüsse da jetzt besprochen werden. Kann sie ja eigentlich nicht gewesen sein. Finde ich auch immer sehr, sehr witzig, wenn so eine Polizei... wie heißt das? Was, diese Polizeimeldung nach den Spielen?
Ein Fazit.
Wenn das heißt, Polizei zieht durchwachsenes Fazit.
War das so diesmal?
Das stand da irgendwie, ja, durchwachsenes Fazit, und dann standen da so die einzelnen Punkte, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, es war ein Spiel, es waren keine Gästefans da, zumindest keine aktive Fanszene. Es gab einen Fanmarsch von diesem Sonderzug der Braunschweiger,
wie viel passt da noch mal rein in den Sonderzug?
Passen 1200 rein und 150 saßen drin oder irgendwie so. So den Fanmarsch gab es mit 150 Leuten. Dann wurde angeblich ein Eingang überrannt. Also es sind Leute unkontrolliert ins Stadion gekommen. Es wurde Pyrotechnik gezündet. Es wurde Spiel dreimal unterbrochen, unter anderem wegen Pyrotechnik auf dem Platz. Es mussten Wasserwerfer ins Stadion gebracht werden zur Deeskalation. Und das ist dann ein durchwachsenes Fazit. Was hätte passieren müssen, dass es scheiße gelaufen ist? So, was, weißt du, wie hätte das denn aussehen können, dass die Polizei sagt, ja, war nicht der beste.
Letztes Mal haben wir ja auch ein positives Fazit gezogen, oder? Als es da die Schlägerei gab und alles. Gut, die weiß ja nicht im oder am Stadion, aber frage ich mich auch. Und die Diskussion, ich habe es jetzt noch nicht so doll verfolgt im Internet, aber Martin Kind hat ja auch schon sein Statement kurz abgegeben dazu, wie geschmacklos alles
wäre. Wer ist Kind nochmal? Der Fadenkreuzmann, ne?
Der Fadenkreuzmann, ja, 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 genau.
Er kenne ich immer nur mit dem Fadenkreuz um drumherum.
Das ist doch der, der die Torte irgendwie bekommen hat letztens. Ja, ja. Und es wird ja jetzt überall berichtet hier, wie geschmacklos das ist und Polizei ermittelt auch schon. Aber ich denke mir auch immer, so die Symbolik ist von Hannover gut ausgewählt, weil es geschafft wurde, dass alle drüber sprechen. Und letztlich, wenn du 100 Hannoveranern alle eine Knarre geben würdest, keiner wird halt abdrücken, weißt du?
Ja, ja.
Es geht ja nur um Aufmerksamkeit zu schaffen. Keiner will Daniela Behrens erschießen.
Es ist mal wieder so, dass die das einzige Mittel einer Fanszene, einer Fantribüne ist ja quasi die bildliche Darstellung von Dingen. Und dieses Mittel wird einfach in keinster Weise akzeptiert und anerkannt als die Protestform, als die krasseste Protestform, die möglich ist. Also das finde ich halt immer schade, dass dann quasi, ich meine, andererseits ist es ja auch einfach populistisch von der Politik dann zu sagen, ja, wir lenken jetzt den Fokus unserer Diskussion darauf, dass das Ganze hier quasi beleidigend war und damit weg vom Kern der Diskussion.
Wahrscheinlich muss es strafrechtlich verfolgt werden, ist ja auch richtig, aber trotzdem hast du recht, dass die jetzt ja das alles nur darauf schieben, weißt du, statt einfach genau. einen Kontext zu schaffen.
Das ist immer so der Punkt, wo ich mir immer ein bisschen überlege, ja, ist es dann sinnvoll, das so zu machen, weil letztendlich, Hannover hat ja sämtliche Aktionen jeweils mit einem Spruchband dazu quasi mehr oder weniger erklärt. Also zunächst waren die Rauchtöpfe da und dann stand ein schwarzer Tag für den deutschen Fußball. Dann die Tennisballaktion, wo beistand, Kontingente sind nicht euer Spielball. Und dann noch das mit der Behrens. Ich glaube, da war dann dazu, grenzüberschreitende Maßnahmen können wir auch.
Ja.
So, das ist ja jeweils eine Komposition aus optischen Aktionen, die zusammengehört und was ja auch Sinn macht. Und teilweise habe ich Artikel gelesen, wo dann quasi einfach nur davon geschrieben wurde, dass dieses Spruchband wurde zitiert, ne, Kontingente sind nicht euer Spielball, wo dann aber die Tennisballaktion dazu gar nicht erwähnt wurde, weil der Zusammenhang wurde überhaupt nicht erkannt.
Ja, ja.
Und ich mir denke, ey, wenn du dich jetzt da hinsetzt, es ist Sonntagnachmittag, du hast hier einen Fußballnachmittag erlebt und war nur scheiße, weil dauernd irgendwelche Protestaktionen waren und du hast aber nicht mal im Ansatz verstanden, dass da in irgendeiner Weise jemand das Ganze organisiert hat, der sich Gedanken gemacht hat, ey, dann bist du doch hier der Falsche. Weißt du, dann, ich hatte, wie gesagt, ich habe ja am Sonntagnachmittag hier noch ein bisschen vom Fernseher gehangen und habe dann so gehört, was da auch der Sky-Kommentator dazu kommentiert. Und der sagte dann auch so sinngemäß, wer wirklich glaubt, dass man mit solchen Protesten Bewegungen in die Sache reinkriegt, da weiß ich nicht, wo der falsch abgebogen ist. Wo ich mir denke, sag mal, hast du eigentlich im letzten Jahr Fußball verfolgt oder seit wann machst du deinen Job? Also welche Protestform hat denn in den letzten 10 Jahren am allermeisten Bewegung in fanpolitische Themen gebracht, wenn nicht bewusste Spielunterbrechung und grenzüberschreitende Provokation. Und in
die kann man auch geschmacklos finden, es ist auch geschmacklos. Aber es verfolgt halt ein Ziel und das muss man immer dabei noch mit einwirken lassen.
Das ist halt auch einfach leider das, was die Vereine und die Institute und sich selbst fabriziert haben, indem sie nie auf Kritik andersorts gehört haben. Das wurde immer erst dann reagiert, wenn quasi Leute den Ablauf eines Spieltags gestört haben. Erst dann wurde gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich drauf eingehen. Also vorher Diskussionsrunden und solche Geschichten, das wurde doch alles lapidar abgeschminkt. Also dementsprechend fand ich es erschreckend, wie dann ich glaube, Oliver Seidler heißt da von Sky da gesessen hat und gesagt hat, wie können die Leute glauben, dass das was bewirkt?
Ja,
das kann ich dir sagen, Oliver Seidler, weil einfach nichts anderes irgendwas bewirkt hat in den letzten 20 Jahren.
Hör dir das an, Olli!
Also ja, es ist ja, ist doch peinlich, dass so jemand dann da sitzt und sowas so kommentiert. Also man kann ja inhaltlich völlig unterschiedlicher Meinung sein, aber solche Grundfakten der Protestbewegung in Ultrakurven nicht anzuerkennen, ist ja einfach dumm. Und von daher, ja.
Da hast du den guten Mann aber zerstört jetzt, ey. Mann, du.
Ja, sorry, Olli.
Muss er mitleben. So.
Naja, so. Also das war das Niedersachsen-Derby. wir haben leider noch keine...
Wir warten
noch. Also die Fanhilfe Hannover hat sich relativ zeitnah zu Wort gemeldet, nachdem die Polizei da ihre 3 Sätze bekannt gegeben hat. Die Polizei hat die Wasserwerferaktion gerechtfertigt, hat gesagt, es wurde ein Eingang überrannt. Die Fanhilfe Hannover hat argumentiert, dass da kein Eingang überrannt wurde, sondern dass aufgrund von einer polizeilichen kurzfristigen Maßnahme nur 2 von 8 Eingängen geöffnet worden sind auf der Heimseite. Was wiederum dafür gesorgt hat, dass es ellenlange Schlangen gab und ja, scheinbar auch Druck auf die Ordnungskräfte, also menschlichen Druck, der wurde dann irgendwann nachgegeben und die Ordner haben die Leute passieren lassen, damit keine Massenpanik da veranstaltet wird.
Ich sag die Wahrheit nicht damit.
Ja, ich muss sagen, wo das die Wahrheit liegt, wissen wir nicht. Aber letztendlich, laut Fanhilfe Hannover hat diese unkontrollierte Einlasssituation war keine kein Überrennen des Eingangs, sondern eine Entlastung durch die Ordnungskräfte dort. Und das waren jetzt auch keine Leute, die scheinbar keine Tickets hatten, sondern die letztendlich einfach da das Gequetsche entgehen wollten.
Man konnte sich ja überall Tickets holen für wenig Geld.
Ich wollte gerade sagen, wo soll das Problem gewesen sein, klar, das Ticket zu besorgen? Ja. Halte ich jetzt auch für eine gewagte These, dass da Leute den Eingang überrennen wollten. Sehr, sehr komisch. Wir hätten gerne noch die Rückmeldung des Innenministeriums reingebracht und insbesondere auch mit Blick aufs nächste Niedersachsen-Derby. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen spekulieren, dass das nicht stattfindet, wenn einer der Vereine die Liga verlassen sollte.
Oh, ich hoffe, die bleiben beide drin. Ja. Ich will das nächste Niedersachsen-Derby. Ich bin sehr gespannt. Das bietet auch uns immer Themen hier. Das ist doch großartig. Also, wir sind auf jeden Fall pro Niedersachsen-Derby. Nächste Saison bitte wieder gerne.
Zur Not noch im Pokal.
Zur Not im Pokal, ja, das wäre auch top. Ansonsten herzlichen Glückwunsch an alle Groundhopper, die am Wochenende bei Hartberg gegen Rapid Wien waren. Die haben ja richtig was erlebt, ne? In der Bundesliga in Österreich.
Ein bisschen überraschend, ne?
Bisschen überraschend,
ne? Ich habe mir sagen lassen, für das Auswärtsspiel von Rapid beim TSV Hartberg in der Steiermark gilt so als das chillige Spiel der Saison.
Ja, ich habe mir auch sagen lassen, dass das so das Spiel war, wo der Gästefan dann auch mal mit Frau und Kind anreist, viele Kinder dabei, man hat so ein nettes Stadion.
Was würdest du sagen, ist das bei uns so vergleichbar?
Vielleicht Freiburg?
Hätte ich auch gesagt.
Wo man jetzt vielleicht nicht mit Familie ins Stadion geht, wegen Ticketmangel, aber ich hätte so gesagt, so Freiburg wäre vielleicht so ein Ziel oder Berlin auch.
Ja, ja, nein, ich wäre auch, ja, okay, Berlin.
Wenn Hertha ist.
Ja, ja. Aber ich wäre auch direkt bei Freiburg gewesen, so zwei, drei Tage Schwarzwald.
Weil da auch immer gutes
Wetter. Immer gutes Wetter, ja, ja, voll. Das war auch mein Bild.
Ist man auch irgendwie gerne. Bis auf die Biosk-Kultur in Freiburg finde ich es da echt top. Ey.
War natürlich noch geiler in der alten Bude, wo man da noch ein bisschen an der Dreisam chillen konnte. Auch jetzt ist Freiburg, glaube ich, immer noch so das Spiel. Gutes Wetter.
Ist das deutsche Hartberg.
Deutsche Hartberg.
Freiburg ist das deutsche Hartberg. Und bestes Wetter gewesen. Und eigentlich ist ja so ein Spiel, da Rapid fährt da hin, macht so ein Rapid-Standardprogramm. Hoffen, dass sie sportlich ein bisschen was holen können. War in dem Fall nicht so. Hartberg hat gewonnen. Und sportlich sieht es für Rapid auch kacke aus gerade, ne?
Hatte ich irgendwie auch. Wir haben letzte Woche, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir im Rahmen von Aufruhr darüber geredet haben. Auf jeden Fall hatten wir einen Blick geworfen auf die österreichische Bundesliga. Und das war ja jetzt der vorletzte Spieltag. Also jetzt steht nur noch einer an, bevor die Liga getrennt wird. Und in der letzten Woche hatte ich noch gesagt, es wird ein interessanter Zweikampf zwischen den beiden Linzer Vereinen. Blau-Weiß steht ja noch knapp unter der Linie, LASK über der Linie. Einen Punkt trennen die beiden. Und da LASK jetzt das schwierige Spiel beim Tabellenführer aus Graz hat und Blau-Weiß wiederum ein Heimspiel gegen Hartberg, sind da die Aussichten, dass da noch die beiden Mannschaften die Plätze tauschen, gar nicht so gering. Allerdings könnte sich da jetzt Rapid auch noch einmischen, die wiederum das direkte Duell gegen beide Mannschaften verloren haben und dementsprechend bei Punktgleichheit der unglückliche Dritte wären und unter den Strich rutschen können.
Dann würden die in der Abstiegsrunde spielen, ne?
Rapid würde unter Umständen, also die haben jetzt ein Heimspiel noch gegen den GAK. Da sollten sie ja eigentlich auch auf dem Papier Favorit sein. Der GAK ist Vorletzter, nachdem sie jetzt auch das Derby gegen Sturm am Wochenende sehr, sehr bitter in der Nachspielzeit verloren haben. Also eigentlich müsste Rapid das gewinnen. Aber wenn sie es nicht tun, dann sind die Chancen nicht gerade gering, dass sie in der Abstiegsrunde landen werden. Und dementsprechend ist bei Rapid jetzt nach diesem Wochenende mit Sicherheit nicht so ganz rosige Stimmung.
Ja, zumal die Presse jetzt auch nicht komplett positiv berichtet hat über den Auftritt der Hütteldorfer.
Nicht ganz.
Und zwar gab es Unstimmigkeiten am Einlassbereich und daraus haben sich dann richtig krasse Ausschreitungen kurzzeitig entwickelt, zumindest den Bildern nach zu urteilen. Und so Unstimmigkeiten im Einlassbereich stelle ich mir direkt vor, sowas wie Wolfsburg, weißt du? Wenn da haben wir auch immer Theater, wenn irgendwas mit Wolfsburg ist. Und hat gut gescheppert, ne? Mit so fliegenden Toiletten.
Von den Bildern, die da jetzt aus Hartberg rumgegangen sind, war es schon das Krasseste, was so im deutschsprachigen Bereich innerhalb eines Stadions in letzter Zeit so vor sich gegangen ist, würde ich sagen.
Hätte ich auch gesagt, ja, ja.
Also ich glaube, die mehrheitlichen Berichte waren darüber, dass der Auslöser war, dass da Leute nicht reingekommen sind und abgeführt worden sind oder verhaftet werden sollten. Und ja, dann sollte das irgendwie geklärt werden, aber in Folge der Versuche, das zu klären, ist dann scheinbar eine sehr restriktive Art der Polizei dazwischen gekommen, was dann irgendwann dafür gesorgt hat, dass die Situation ein bisschen eskaliert ist und die Leute, die bereits drin waren im Rapid-Block, ja, sich dann irgendwann mit der Einheit der Polizei da konfrontiert sah und das sah wirklich aus.
Dann ist das Kind ja eh im Brunnen gefallen.
Wenn ja, das war, dann, das sah schon nach einem krassen Szenario aus. Also beide hatten so ihre erste Reihe gebildet, ne? Sowohl die Bullen wie auch die Fans. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Also auf einmal stürmten die Bullen da in den Fanblock rein, was so eine Art Panik ausgelöst hat. Denn der Fanblock, das sind ja jetzt nicht nur, wie es jetzt vermutlich irgendwo gemutmaßt werden könnte, ein Haufen Gewaltbereiter, sondern wie gesagt, Hardback ist das chilligste Spiel der Saison. Da nimmt man auch mal Frau und Kind mit.
Aber wenn du jetzt als Vater mit deinem Kind da bist, mit Frau und Kind, und dein Kind kriegt irgendwie Pfeffer ab und ist am Heulen oder so, dann drehst du als Vater ja auch durch. Sonst bist du ein komischer Vater.
Ja, ja, eben.
Weißt du, so schaukelt sich. Und der Bulle dreht auch durch, wenn er eine Fackel im Kopf kriegt. Und so schaukelt sich das halt eben hoch.
Ja, die Bilder waren schon sehr krass, weil die Bullen dann auf diesen Block zugestürmt sind und die Rapid-Fans dann quasi aus Panik aus dem Block rausklettern mussten. Die waren
alle im Innenraum, ne?
Die mussten alle in den Innenraum. Da wurden Kinder rausgebracht und sowas alles. Also da wurde ohne Rücksicht auf Verluste dieser Block gestürmt. Was wiederum dann die Leute auf Rapid-Seite da zur Reaktion gezwungen hat und dann wiederum da mit allem, was man irgendwo abschrauben konnte, finden konnte oder noch irgendwo herstellen konnte, wiederum zur Gegenaktion gerufen wurde.
Da gibt es ein so geiles Bild, wie so eine Holzlatte oder so fliegt. Und
ich glaube, es ist eine Klotür.
Ja, eine Klotür ist das?
Ich glaube, also...
Und du siehst im Hintergrund diesen Ex-Spieler einfach, der so steht. Ne?
Das ist der Geschäftsführer.
Ach, das ist der Geschäftsführer.
Das ist Steffen Hoffmann. Ja. Der steht daneben, Typ mit Sturm, aber steht neben ihm und wirft gerade so eine Tür in die Bullen rein. Also da ist alles geflogen. Ein Typ steht auf so einem Verkaufsständchen wirft eine Fackel nach der anderen. Dann ein Klo fliegt durch die Gegend, so Waschbecken. Das war dann erstmal so Status Quo. Und dann
wurde es wild.
Dann wurde deeskaliert. Und das fand ich sehr bemerkenswert, denn dann hat da, glaube ich, entscheidenden Anteil die Präsidentin vom TSV Hardback gehabt.
Weißt du noch, wie die heißt, die Dame? Hast du den aufstehen gerade?
Brigitte Annal.
Brigitte Annal, wie tough diese Frau ist. Die hat ein Interview gegeben, glaube ich, für Sky Austria oder so, ne?
Ja, und, Sky war es, ja.
Und die Reporterin hat sich...
Heißt Sky Austria in Österreich auch Sky Austria oder einfach nur Sky?
Sky Österreich, das stimmt, Sky Austria, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Reporterin hat sie dann irgendwas gefragt und sie wollte es darauf hinaus, dass die Präsidentin das halt alles so schlecht redet, weißt du, und auch von Chaoten spricht und so ein Kram.
Das Geile war ja dann die Rückfrage der Reporterin, was genau haben sie mit den Rapid-Ultras besprochen, dass man verstehen muss, warum die Fackeln in die Kibera geworfen haben.
Ja, die hat so eine richtig geile Frage gestellt, so, was waren denn die Ansätze?
Ja, genau, so, stimmt, ja genau, so war das.
Irgendwie sowas.
Was waren denn die Ansätze der Ultras, dass sie die Fackeln geworfen haben?
Ja, und die
das ist richtig geil, Markus Lanz-mäßig.
Ja, ja.
Ne? Ja, erklären Sie mal, also was war jetzt der Grund dafür?
Ja, und dann hat die das halt richtig, richtig tough erklärt. So, es gibt immer zwei Seiten und um es zu verstehen, musste ich ja mit denen sprechen. Und dann sind da gleichzeitig die Bilder sind gelaufen und sie ist dann so da durchgelaufen und da gibt es dann so ein geiles Video, wo sie so einen Typ von den Lords im Arm hat. Ja. Sie nimmt so einen Typ von Lords im Arm, quatscht ein bisschen mit dem, die beiden lachen irgendwie und dann klatscht sie noch mit den anderen Fans ab, die da rumstehen und hat das dann geklärt. Und da sind die wohl auch alle zurück in den Block gegangen.
Die standen halt vorm TV und sagte, ja, wer hat das verstanden? Ich weiß, es geht natürlich von beiden nicht so in die Richtung, sagt sie, aber die haben mir jetzt zugesichert, jetzt passiert nichts mehr.
Ja, und dann hat sie gesagt, können wir anpfeifen.
Dann ist nichts mehr passiert, genau.
Fertig aus. Ja, aufgetreten wurde trotzdem nicht, ne? Also ich glaube, es hing nur die ACAB-Fahne und das Spiel wurde stillschweigend verfolgt. Wird natürlich jetzt, Rapid war noch auf Bewährung, glaube ich, vermutlich, ne? Wegen des Austria-Spiels.
Ja, ja, klar.
Wird vermutlich jetzt eine richtig krasse Strafe geben, bin ich
fest überzeugt. Wird wahrscheinlich auch krasse persönliche Strafen geben, denn mutmaßlich bei so einem chilligen Spiel, wo jetzt keiner sich auf irgendwas vorbereitet hat, ich könnte mir vorstellen, dass da die Identitätsschutzmaßnahmen seitens der Fans nicht so mega ausreichend
waren. Ja, das glaube ich auch. Also da wird es auf jeden Fall ein krasses Nachspiel für geben. Aber diese Präsidentin fand ich geil. Und das ist ja auch die Präsidentin, die mal irgendwie 300 Euro in Gästeblock gegeben hat, ne?
Ja,
für die,
ja.
Für die Hardback-Fans.
Hardback-Fans, wo war das? In Wolfsburg oder so?
Ich weiß es nicht mehr genau.
Irgendwo habe ich das ging auch, glaube ich, auch durch die Medien. Dass sie,
ich meine, wir hätten auch schon drüber geredet hier.
Ja, kann sein. Ja. Dass sie einfach dann beim Spiel rüber in Gästeblock ist, hat drei Hunis reingereicht und hier, Jungs, sauf weiter. So in die Richtung. Nee, die scheint's verstanden zu haben, dass man, dass in solchen Fällen halt diese Vorverurteilung albern ist, weil selbst sie als Präsidentin, die hat ja mit Rapid gar nichts zu tun. Und die traut sich trotzdem da jetzt hinzugehen, obgleich das quasi in den Medien so jetzt die Rapid-Hooligans sind. Und vorher, es hat ja auch schon derbe gescheppert, muss man schon sagen. Also sei ja, wenn dann alles voller Rauch ist und überall fliegen kaputte Waschbecken und so rum. Also das ist ja kein Kinderspielplatz. Und dann geht sie trotzdem dahin und will wissen, was los ist und warum das so passiert ist und sowas alles. Wo selbst... Ich hatte ein Video gab's, ich weiß nicht, ob das ein ein neuer Fanbeauftragter bei Rapid ist oder so, weil ein paar mussten sehr loswerden nach den letzten Ausschreitungen gegen Austria.
Ich hab so ein bisschen gehofft bei den Videos, dass wieder den Fanbeauftragten gibt, der erst schlichten will und dann eine Toilette wirft. Weißt
du? Nee, aber es gab ein Video, wo ein Fanbeauftragter, glaube ich, so über den Zaun wollte und der wollte dann, glaube ich, sich auf den Weg machen, sich zwischen diese beiden Fronten, die ich eben beschrieben habe, der wollte da quasi drauf und, glaube ich, schlichten und dann war er gerade so auf halbem Wege auf dem Zaun und dreht sich so um und dann rennen die Bullen gerade in die Fans rein und dann dreht er sich wieder um und springt wieder innen drauf. Nicht mein Moment. Das fand ich auch einen geilen Moment. Also krasse Geschichte, bemerkenswert mit Sicherheit die sehr coole Reaktion der Präsidentin, die da um Dialog bemüht war und das letztendlich auch gehandelt bekommen hat. Wir hoffen, dass es möglichst wenig Verletzte gibt und möglichst wenig persönliche und auch vereinstechnische Strafen. Denn diese Situation ist ja scheinbar so völlig unnötig eskaliert. Also gute Besserung den Leuten, die da was abgekriegt haben.
Daniela Behrens hat sich gemeldet.
Oh, live.
Statement von Niedersachsens Ministerin.
Oh ja, dann live rein. Was hat sie gesagt?
Soll ich einfach vorlesen und wir sagen was dazu? Oder sollen wir es jetzt hier 10 Minuten
durchlesen? Hat sie sehr viel gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob es zu langweilig ist, um vorzulesen. Aber ich bin es jetzt gerade, hab's einmal überflogen. Komm, lass einfach reingehen schnell. Wir gehen einfach einmal durch, okay?
Ja.
Das jüngste Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ist leider wieder von einer gewaltbereiten Minderheit für Übergriffe genutzt worden. Minderheit muss man immer schreiben, um seine eigene Position ein bisschen zu stärken. Ja. Weißt du, einfach behaupten, es sei eine Minderheit, obwohl es...
Klassische Maßnahme vom Populismus übrigens, ne?
Und von Aki Watzke. der Mann, der beherrscht das richtig. Für eine kleine Anhängerschaft, und nochmal das Ganze unterstreichen, für eine kleine Anhängerschaft von Hannover 96 ging es in erster Linie nicht um ein sportliches Ereignis. Ich weiß nicht, ob das so eine kleine Anhängerschaft war, weil du hast gesagt, das war das wenig ausverkaufteste Derby seit 32 Jahren. Und es ging natürlich nicht um das sportliche Ereignis, offensichtlich durch die Aktion. Also es muss den Leuten ja auch nicht in erster Linie um das sportliche Ereignis gehen.
Alle ihre Maßnahmen hatten ja nichts mit dem Sportlichen zu tun.
Also verstehe ich nicht.
Ich will ja von ihr jetzt hier auch keinen Spielbericht haben. Also.
Naja, der exzessive Einsatz von Pyrotechnik und die damit verbundene Gefährdung unbeteiligter Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch der Mannschaften haben erneut deutlich gemacht, dass es diesen Randalierern nicht darum geht, ihre Mannschaft durch friedlichen Support zu unterstützen.
Ja, null Verletzte zeigen eine eindeutige Bilanz.
Ja, und die Kurve ist ja auch offensichtlich nicht organisiert aufgetreten. Also es ging ja auch gar nicht um friedlichen Support. Wollte es denen ja auch gar nicht gehen. Weißt du, was ich meine? Also ist ja Quatsch. Das war ja nicht das Ziel.
Die Kurve war so gesehen ja gar nicht im Stadion.
Ja. Vielmehr geht es für diese Gruppe
vor. Welche Gruppe denn eigentlich? War doch gar keine da.
Stimmt, es war gar keine Gruppe.
Überhaupt keine Gruppe im Stadion.
Vor allem darum, Gewalt und Randale zu verüben. Das hat mit Sportsgeist nichts zu tun. Ja, ey, ich weiß nicht. Gewalt und Randale, wenn ich jetzt ein Kind erklären soll, wenn mich jemand fragt, Papa, was ist Gewalt und Randale? Würde ich sagen, Gewalt ist, wenn man ihn aufs Maul haut, Randale ist, wenn man irgendwas kaputt kloppt, oder?
Ja. Ja.
Aber war das in deinen Augen Gewalt und Randale?
Gewalt und Randale sind in erster Linie die etwas schöneren Wörter für Körperverletzung und Sachbeschädigung. Oder Vandalismus.
Hat da nicht stattgefunden.
Nee, hat, also man könnte vielleicht noch sagen, dass durch die Rauchfackeln ein bisschen Rasen kaputt gemacht wurde.
Ja, der Greenkeeper macht das fertig.
Ja gut, ist natürlich dann trotzdem eine Randale, klar.
Ja, es ist bedauerlich, dass erneut auch der Verein seinen Aufgaben nicht im erforderlichen Maß nachgekommen ist.
Ah, Hannover 96 ist schuld.
Hannover 96 ist schuld.
Das ist natürlich clever, Daniela.
Das ist nämlich ganz normal, dass sich da der Mob auf der Haupttribüne versammelt. Das ist bei Derbys. Das
hat gar nichts mit den Maßnahmen zu tun.
Das ist bei Derbys immer so.
Da hätte Hannover 96 darauf vorbereitet. Ich finde es auch geil, das habe ich ja eben, habe ich das eben schon gesagt, dass sie gesagt haben, ja, die Fanszene hat sich mit Karten für die Gegengerade eingedeckt. Ich denke, weiß ich nicht.
Nur durch die Präsenz der Polizei konnte das Spiel ordnungsgemäß durchgeführt werden. Ja, kann man jetzt, ist hypothetisch, aber ich glaube, die Aktion war so geplant und danach war Schluss. Also ich glaube, das hätte auch ohne Polizei
also wäre das so. Ich bin mir sehr sicher, dass das Spiel exakt 1:1 so stattgefunden hätte, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre.
Würde ich so aussagen, kann man letztlich drüber streiten, aber meiner Einschätzung nach gehe ich da bei dir auf jeden Fall mit. Ja, letztlich kommt da noch so ein bisschen bla bla bla. Es geht immer so um Mehrheit, friedliche Fußballfans und hier und da. Was kommt jetzt hier noch?
Die Sache ist, also wenn ich das jetzt hier so gerade auch überfliege, sie erzählt immer was von, es gab keinen friedlichen Support, aber den hat sie ja verhindert. Also sie hat ja dafür gesorgt, dass die Kurven nicht da sind und den friedlichen Support quasi unterdrückt hat. Und das, was überbleibt, sind dann ja Wut und Aggression und dementsprechend Protestaktionen. Also das ist ja kein Wunder, dass es keinen friedlichen Support gab.
Was ich nur ganz geil finde, bei den organisierten Fanszenen sind bislang leider keine Selbstreflexion und Abkehr von Gewalt und Randale zu erkennen.
Könnte man auch sagen, bei Behrens und dem Innenministerium sind bislang keine Selbstreflexion und Abkehr von Populismus und Kollektivstrafen zu erkennen.
Ja, das ist echt so, oder? Das kannst du so übernehmen.
Behrens schreibt noch, ich erwarte eine deutliche Manövrierkritik der Verantwortlichen und die notwendigen Konsequenzen für die folgenden Partien. Also ich würde da so ein bisschen rauslesen, ich lasse die Finger raus, macht ihr mal, ich bin gespannt.
Und ich fahre auf jeden Fall zum nächsten Spiel.
Und wenn das so läuft, dann wird es auch besser werden.
Ja, das kann nur besser werden. Ey.
Naja.
Ja, gut. So. Ich wollte mit dir noch einmal kurz nach Frankreich rübergehen, denn wir haben Ende letzten Jahres darüber gesprochen, dass das Innenministerium ein Verbot von 9 Gruppierungen prüft. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, natürlich, klar.
Es war eine Verbotsprüfung und in Frankreich ist das ja immer noch so, was so Ultragruppen angeht, ist es irgendwie so ein bisschen anders nochmal strukturiert. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass jede Ultragruppe ein eingetragener Verein sein muss. Und die müssen auch irgendwie, ich habe auch mal gefunden, dass die Gruppe von Paris, da gibt es so einen offiziellen Antrag, ob die eine Gruppe sein dürfen und so, was jetzt abgesegnet werden muss. Ich glaube, die müssen irgendwie abgesegnet werden von der Politik, diese Gruppen oder so.
Und wenn die das nicht machen?
Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Dann dürfen die keine offizielle Gruppe sein. Ich weiß es nicht genau. Also in Frankreich ist das ein bisschen anders. Grundsätzlich ist es aber ähnlich so wie in Deutschland. Wie heißt das? Ist es Verstoß kriminelle Vereinigung oder so, ne?
Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Genau, ich glaube, das ist ähnlich. Also die Franzosen können nicht einfach sagen, hier, wir verbieten euch als Gruppe, sondern das bedarf dann ganz vieler juristischer Prüfung. Aber ich glaube, wenn die da stark hinterher sind, dann kriegen die das auch durch. Das war ja 2010, gab es auch schon mal eine große Welle, ne? In Paris war das, ne?
Ja, ich kann mich daran erinnern, Virage-Util?
Die Virage.
Drauf, ne? Kann ich mich deshalb noch sehr gut daran erinnern, weil wir ja just ein Jahr vorher noch da waren und den Prinzenpark quasi noch in voller Pracht und Stärke gesehen haben.
Das war krass.
Und ich fand jetzt im Nachhinein zu lesen interessant, ich habe auch im Kopf, dass wir damals noch den Cop of Bologna noch da gesehen haben, oder?
Die Gegenkurve?
Ja.
Ja, die Gruppe war schon verboten, glaube ich, Bologna Boys. Ja,
trotzdem, schon eher verboten. Trotzdem waren die aber noch aktiv im Stadion, ne?
Ja, also dann haben die angefangen in Paris, dass die so Dauerkarten gestrichen haben von allen und die Tickets verlost haben. Dass es auch keine zusammenhängenden Plätze mehr gab und so ein Kram. Mhm. Das ist da, jegliche Struktur wurde da zerschlagen. Und das Ganze wurde jetzt ein bisschen abgeschwächt. Es sind nicht mehr nur 9 Gruppen, das kam diese Woche raus. Es sind nur noch 5 Gruppen, die da auf der Liste stehen, weil ich weiß noch, dass wir damals über Bordeaux gesprochen haben.
Ja.
Dass es Bordeaux treffen könnte. Die sind wohl raus.
Die haben Glück, dass sie abgestiegen sind. Die wurden vergessen.
Ja, haben sie vergessen. Bei Saint-Étienne sind es beide Kurven, die Ermittler, die Kommission da auf dem Schirm hat. Wobei ich da auch gelesen habe, die Green Angels haben sich 2013 aufgelöst als eingetragener Verein. Aber nicht als Green Angels selbst. Also wer da richtig viel Ahnung hat.
Die sind kein offizieller Verein mehr und haben jetzt trotzdem Probleme.
Die kriegen offensichtlich auch trotzdem Probleme.
Also so richtig checken wir es auch nicht, müssen wir mal zugeben. Ne?
Genau, wenn da jemand richtig Ahnung hat von dieser Frankreich-Geschichte, gerade was so dieses Vereinsrecht angeht, ist natürlich auch sehr nerdig. Aber wo es da Unterschiede gibt zu Deutschland, gerne mal reinschicken. Ansonsten ist noch die Brigade Loire aus Nantes betroffen. Straßburg Offenders, das sind eher die Hools, glaube ich. Ne?
Ja, das ist nicht die Kurve.
Und Legion X vom Paris FC. Kenne ich nicht so richtig, keine Ahnung, was die gemacht haben. Und bei diesem Verbotsverfahren, da muss den Gruppen nachgewiesen werden, dass ihre Existenz quasi darauf beruht, ja, gewalttätig.
Sich kriminell zu vereinigen.
Kriminell zu sein, wie auch immer. Das Verfahren, das geht jetzt in die zweite Runde und den betroffenen Gruppen wird jetzt ein Fragebogen zugeschickt zu ihrer Verteidigung, den die beantworten müssen. Klingt doch irgendwie so random, ne?
Ja, alleine, was es ja schon so gänzlich unterschiedlich zu Deutschland macht, ist, dass da jetzt quasi die Gruppen so eine Adresse haben. Weißt du, das ist so, dass sie so greifbar sind. Also klar, in Dortmund kennen wir das ja auch. Die eine oder andere Gruppe ist auch in Deutschland ein eingetragener Verein.
Das sind die wenigsten Gruppen. In Dortmund ist es so.
Genau, aber es sind sehr wenige. Und dass du dann quasi irgendwo in einem Verzeichnis nachgucken kannst und sagen kannst, ey, hier, Magic-Fans, denen schreiben wir mal einen Brief. Das ist ja bei uns so irgendwie eine ganz andere Welt.
Ja, da steht irgendwie Claude Geoffrey oder so, ja. Weißt du, den kannst du dann da anschreiben. Es ist irgendwie nochmal ein bisschen anders da und die Kurven bekommen aber schon krassen Rückhalt, also auch in Saint-Étienne vom Bürgermeister zum Beispiel.
Wenn man jetzt merkt, dass diese angeklagten Gruppen von 9 auf 5 reduziert sind und da sind aber die beiden führenden Gruppen von Saint-Étienne immer noch dabei, während es ansonsten, in Nantes wird es jetzt auch massiv sein, in Straßburg eher weniger und bei Paris FC war das noch, ne? Mhm. Die sind ja jetzt auch nicht so im Fokus, aber das dann erstmal mit Saint-Étienne ich glaube sogar immer noch Rekordmeister des Landes, ne? Also einer der größten Vereine auch der ganzen Liga oder der ganzen Landes. Und da dann auch noch beide Kurven, das ist schon crazy.
Ja, und so der deutsche Fußballfan, der sich irgendwie damit auseinandersetzt, kennt ja Sanitären eigentlich nur aufgrund der Kurve.
Ja, ja, klar.
Weißt du? Also das ist ja, die hat ja eine große Strahlkraft und befreundet hier mit Stuttgart zum Beispiel. Heidu Split ist ja auch mit Sanitären befreundet, die haben auch ein Spruchband gemacht am Wochenende. Und das Ganze wird forciert von dem französischen Innenminister, der seit 2024 in Amt ist. Bruno Retailleau heißt er, glaube ich. Der ist da drauf und dran, der will da mit einer ganz harten Hand agieren. Und ja, ist alles ein interessantes Thema, weil die Kurven kriegen halt Rückhalt. Keine Ahnung. Also bei Paris hätte ich damals auch nicht geglaubt, dass da alles auf einmal verboten wird. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht nochmal eine andere Zeit ist, wo man ja durch so Öffentlichkeit schaffen und so mehr erreichen kann als Kurve an sich. Was ich noch gesehen habe, der Innenminister wurde auch schon per Spruchband in Frankreich kritisiert, unter anderem von Marseille, weil er jetzt auch Strafen wegen homophoben Gesängen fordert, selbst aber schon bei Demos gegen Homo-Ehen war. Also der Innenminister, da irgendwie gesprochen hat, also ich weiß es nicht. Also das war so eine Kritik, die da geäußert worden ist. Ja, ich kann es gar nicht einschätzen,
wie es da jetzt weitergeht. Wir wollten es auf jeden Fall mal einmal erwähnen, einfach als Sensibilisierung. Also wer in seinem Leben auf jeden Fall mal die Kurven von Saint-Étienne sehen wollte, der ist vielleicht gut beraten, da jetzt mal in Zukunft vorbeizufahren, denn es könnte tatsächlich dieses Horrorszenario eintreten, dass es das bald nicht mehr gibt. Und das ist genau das, was die Kurven jetzt auch in ihrer Stellungnahme veröffentlicht haben.
Ja, und wer gern Spruchbänder malt fürs Stadion, ne, kann ja da auch bestimmt mal ein paar Grüße Richtung Frankreich schicken, oder?
Ja, ja, klar, das kann man auch. Das können wir auch machen.
Ja, so viel zum Frankreich-Thema. Ist natürlich alles immer so ein bisschen, wie sagt man?
Es ist schwierig, darüber zu reden, weil bisher gibt es nur diesen schwierigen Ansatz. Und es wird dann wahrscheinlich auch, sag mal so, es wird nicht viel rumlamentiert werden. Es wird wahrscheinlich irgendwann der Tag kommen, wo es heißt,
auf einmal kommt's, ne?
Verboten.
Ich sag auch so nach, ich sag, es dauert noch ein bisschen. Und auf einmal kommt's im halben Jahr, hat keiner auf dem Schirm, ihr seid jetzt alle verboten.
So, und dann ist es irgendwie in Frankreich irgendwie auch so meins gefühlstechnisch, da ist dann irgendwie wenig Möglichkeit, da dann gegen vorzugehen. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich meine, Frankreich ist ja eigentlich eine Protestnation. Die haben ja Bock auf Protestieren. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dann da irgendwo ein paar Mülltonnen in irgendwelche Karren reingebrennt werden. Aber so meistens bringt das nicht viel.
Ja, und das ist auch ein gängiges Mittel, dort Gruppen zu verbieten. Also bei Paris ist ja letztens auch eine Gruppe verboten worden. Das haben wir, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen. Das ist Port 400 irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Also da ist auch eine kleinere Gruppe verboten worden. Und ja, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und berichten, wenn es da Bewegung gibt. Tim war auch in Bewegung am Freitag. Du bist nach Niedersachsen gefahren, ne?
Nach Niedersachsen, wenn auch nicht weit, ist es, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es so nah ist mittlerweile. Ich bin auch aus Osnabrück gefahren.
Ja, ist A33,
da wurde ausgebaut. Da wurde ein bisschen Autobahn gebaut. Ey, da brauchst du fast keine Stunde mehr hin. Fantastisch. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es lächelt mich sehr an, dass Osnabrück an einem Freitagabend gegen Wien Wiesbaden spielt. Muss dazu sagen, ich habe in der Woche vorher einen YouTube-Trailer gesehen seitens des Vereins, die zur Feierlichkeit aufgerufen haben. 50 Jahre Flutlichtspiele an der Bremer Brücke.
Hast du spekuliert?
Hab ein bisschen spekuliert, hab mir auch noch den ein oder anderen Experten, die Expertenmeinung bei
Daniela Behrens das angerufen.
Hab in Niedersachsen nochmal nachgefragt, nach einer Expertenmeinung, ob ich denn für dieses Spiel ein Ticket erwerben soll und beziehungsweise ob mir da geholfen werden könnte. Das musste ja dann auch noch getan werden, denn Bremer Brücke ist ja mittlerweile ist so ein bisschen das Magdeburg des Westens.
Jetzt bin ich gespannt auf den Vergleich.
Die Zuschauerzahl technisch.
Ach so, ist das so?
Das war ja nicht früher immer voll.
Nee, stimmt. Und
mittlerweile ist da jedes Spiel ausverkauft.
Das wusste ich nicht.
Also, mal das noch erzählt. Also war gar nicht so leicht, da so 3-4 Tage vorm Spiel sich zu überlegen, am Freitagabend an der Bremer Brücke zu fahren. Hat aber geklappt. Vielen Dank dafür für die Hilfe an dieser Stelle. Ja, und dann bin ich Freitagabend mit 2 Mitfahrern auf nach Osnabrück gefahren und hab es nicht bereut. So viel sei schon mal gesagt. Also das Bremer Brücke an einem Freitagabend ist ja sowieso schon mal eine geile Geschichte.
Teilst du denn meine Erfahrung, die ich hier irgendwann mal im Podcast erzählt habe, dass man ein komplett anderes Bild bekommt als Heimfan, jetzt in Anführungsstrichen ein Osnabrück-Spiel zu besuchen als Gästefan? Weißt du?
Voll, wobei es bei mir in Osnabrück ein bisschen anders ist, denn die meisten Stadien, wenn man so als Gästefan erstmal ein paar Jahre unterwegs ist und sich dann hier und dann mal überlegt, da fährst du jetzt mal zu so einem anderen Spiel noch hin, die hat man dann ja kennengelernt als Gästefan. In Osnabrück war ich aber zum allerersten Mal nicht als Gästefan, sondern 2009 war das, glaube ich, im Pokalspiel gegen Hansa Rostock.
Ah, okay.
Müsste noch eins von den Jahren gewesen sein, wo wir so ein Schülerticket hatten. Da war ich, glaube ich, 19. Und da war ich 19, kann man ja ausrechnen. Und habe dann mir gesagt, ey, ich will mal nach Osnabrück, ich gucke mir das Pokalspiel gegen Rostock an. War ganz schön knappe Kiste, war nämlich auch ein Freitagabend. Es stand 1-0 für Osnabrück und ich wusste, wenn Hansa den Ausgleich macht, dann kriege ich meinen Zug nicht mehr.
Aber auch einen guten Torjubel.
Rechts nach Hause. Stimmt. Und den Ausgleich gab es. Es gab den Torjubel. Ich wusste, geil, scheiße, ich komme nicht mehr nach Hause. Hat aber nur 3 Minuten gedauert und Osnabrück hat noch 2-1 gemacht.
Ah, okay.
So, das heißt, ich habe noch beide Torjubeln sehen, beziehungsweise ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich stand sogar ganz am Rand in der Heimkurve, ganz außen, weil ich nur da noch Karten bekommen habe. Also ich glaube, ich stand so in diesem...
Also Osnabrück damals auch schon ausverkauft gewesen.
Das war auch ausverkauft, ziemlich sicher im Pokal, ja. Ja, das war so mein erstes Osnabrück-Spiel. Dann, kurze Zeit später, denn dadurch, dass Osnabrück weitergekommen ist, durften sie in der zweiten Runde spielen und spielten dann gegen...
Weiß ich nicht.
Gegen Borussia Dortmund.
Gegen Borussia Dortmund.
Gegen Borussia Dortmund. Da war ich dann zum zweiten Mal da. Diesmal im Gästeblock, der Fallrückzieher von, ich glaube, Balletta hieß der Mann, ist quasi direkt über uns eingeschlagen, Dortmund rausgeflogen.
Alter, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Doch, kann ich mich
selbst erinnern. Ich weiß nur, dass wir in Offenbach rausgeflogen sind.
Ja, wir sind auch in Osnabrück schon mal rausgeflogen. Stark. 2009, weiß ich noch genau. Und witzigerweise war dann, glaube ich, auch noch 2 oder 3 Wochen später mein dritter Besuch an der Bremer Brücke, immer noch selbe Jahr, dann mit den Amateuren.
Daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil es sehr guter Auftritt.
Ja, ich glaube auch.
Und ich glaube, brütender Hitze, ne?
Ich glaube, die Amateure haben sogar gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Das war auf jeden Fall ein besseres Spiel, was die Profis da abgeliefert haben an diesem Flutlichtabend. Also diese Flutlichtspiele war Osnabrück immer stark, aber gegen die Amateure bei einem Samstagnachmittag haben sie, glaube ich, nicht gewonnen.
Danach, da hattest du ja dann auch direkte Flutlichtverbindung.
Voll und ganz.
Ja.
Also ich mochte diese Flutlichtspiele wirklich schon damals gerne, wenn auch sie Dortmund einmal das Weiterkommen gekostet haben. Aber diese Atmosphäre ist da ziemlich geil. Ist
so eine Fußballatmosphäre.
Ey, das ganze Stadion, das ist ja also erstmal, die Lage von dem Stadion ist ja voll geil, wenn es in so einer Wohnsiedlung ist. Das ist schon mal gegeben.
Schinkel.
Was?
Im Schinkel
ist das. Ja. So, dann Stadion super eng. Also das ist sehr nah am Platz dran. Ich habe auf der, war das die Haupttribüne? Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Südtribüne war ich, glaube ich. Ist das die Haupt? Das ist die alte Tribüne. Also auf gegenüber wurde ja neu gebaut. Und da, wo ich saß, war es noch eine alte Tribüne. Das heißt, zum einen saß ich super nah am Spielfeld dran und zum anderen hatte ich gefühlt so 30 Zentimeter Breite, die mein Sitz hatte. Also die Opas, die links und rechts neben mir gesessen haben, waren mir beide schon auf dem Schoß. Es war super eng, was natürlich eigentlich für eine Stadionatmosphäre geil ist. Also so vergleichbar mit einem englischen Stadion schon. Ne? Mhm. Also das ist
also für große und fette große richtig scheiße.
Ja, die müssten schon 2 Sitze verkaufen. Ja, okay. Ja. Also das ist, also ja, für fette ist echt schon undankbar. Das muss man sagen. Aber es gibt ja auch für fette ist eine Not dann gegenüber von der Heimkurve ist ja noch so ein Steher.
Ja, das haben die, glaube ich, extra für fette gebaut.
Ne? Ein Stehplatz für fette noch, die keinen Sitzer und die nicht eine Kurve wollen und nicht sitzen können. So, genug Fettshaming.
Muss auch mal sein.
Ja, klar.
Grenzüberschreitung können wir auch.
Die Leute wissen ja, dass du auch fett bist.
Ja, eben.
Also, Freitagabend, wir einigermaßen früh da gewesen, noch ein paar Leute vor Ort kennengelernt. Ich habe übrigens gelernt, was genau die Bremer Brücke ist. Weißt du das?
Die Bremer Brücke?
Ja. Ist eine Brücke.
Reicht es nicht, dass ich Schinkel wusste?
Ja, das ist okay auch. Gut. Ja, ist eine Eisenbahnbrücke, wo der Zug Richtung Bremen fährt.
Ah, okay.
Deshalb Bremer Brücke. Deshalb, und weil an dieser Brücke das Stadion liegt, habe ich gelernt an dem Freitagabend. Das wollte ich hier noch mit einbringen. So, und ich bin dann einigermaßen früh...
Das werden die wenigsten wissen. Das ist echt gutes Wissen.
Ja, natürlich. Ja? Das kommt auch, das wird auch demnächst, ich habe sie leider noch nicht angelegt, aber werde ich zeitnah nachholen, die Dwitz-Marke für unsere App.
Ah, in der Dwitz-App gibt es das, ne?
In der Dwitz-App, die Marke für Osnabrück ist noch nicht angelegt, aber wenn ihr da wisst, was die Bremer Brücke ist, dann sage ich, ich habe da schon mal einen Punkt. Oder? Würde ich mir merken.
Ja, ja.
So, also, rein ins Stadion. Ich war frühzeitig da, weil ich mir schon gedacht habe, das eine oder andere wird es an so einem Flutlicht-Feierlichkeiten da bestimmt auch fürs Auge geben.
Und einsingen von Wien Wiesbaden immer?
Das Einsingen von Wien Wiesbaden, ach stimmt, da habe ich schon gesagt, gegen wen überhaupt spielen? Wien Wiesbaden? Habe ich das schon überhaupt an einer Stelle erwähnt?
Ja, ich meine schon.
Kann man auch schnell abfrühstücken. Also, ich fand, die haben einen ganz okayen Haufen dahingestellt.
So ein paar Leute fahren da immer mit, ne?
Also, das waren, ich würde fast sagen, 100 Leute, die dann auch mit Sicherheit keinen super kreativen, ich würde sagen, Liedgut geht auch so ein bisschen Richtung, ich sag, da war die Lampe auch schon dabei. oder? Die Lampe aus den 70ern.
Die ist in Duisburg jetzt angekommen,
die ist in Duisburg auch angekommen, ja.
Wir bleiben am Ball. Duisburg bist du aber am besten, oder?
Von den Liedern her?
Nee, von der Lampe her. Die Lampe in Duisburg?
Ja, ja, von den Liedern her, meine ich ja. Von den Lampenliedern.
Von den Lampenliedern ist Duisburg sehr am besten.
Ja, und dementsprechend, also die haben an so einem Freitagabend natürlich nicht viel zur Veranstaltung beigetragen. Das kann man mal einfach so sagen. Also in ihrem Rahmen, ich meine, die ziehen da ihr Ding durch. Der Verein ist irgendwie ein bisschen komisch konstruiert. Eigentlich ursprünglich war das ja die Fanszene vom SV Wehen, die sich dann aufgelöst hatte. Oder SV Wehen Taunusstein 1926, glaube ich. Der SV Wehen Wiesbaden ist ja mehr oder weniger... Ja, ich glaube, ich wurde letztes Mal schon korrigiert, ich habe es wieder vergessen, ist ja eine Art Fusionsverein, ne? irgendwie so.
Ja, die Ursprungsvereine finden wir sympathischer. Ja. Hat sich der SV Wiesbaden auch ein deutlich geileres Stadion?
Der Helmut Schön Sportpark ist das, glaube ich. Ja,
natürlich ein krasses Fachwissen hier auf einmal.
Ist, glaube ich, direkt neben der, der Wellblech Arena da.
Ja, mein
ich auch. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Aber, wie gesagt, es soll gar nicht um Wiesbaden gehen. Diesen Abend ging es mir echt nur um den VfL Osnabrück. Und, ja, und ich würde sagen, ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Also kaum ins Stadion reingekommen, hat man schon gesehen, okay, da hat nicht nur der Verein an den Geburtstag gedacht des Flutlichtes, sondern auch die Ostkurve hat sich was einfallen lassen. Die ist ja immer noch ohne Dach da, aufgrund des Dachschadens, den es da in den Holzplanken gab. Das ist Wasserschaden.
Dieser Leimfehler da, ne? Irgendwas mit dem Kleber war kaputt.
Ich glaube, der Kleber in den Holzplanken hat sich aufgrund von Feuchtigkeit irgendwie gelöst oder ist porös und deshalb mussten das ganze Dach abnehmen.
Die anderen Dächer sind bestimmt mit ganz, ganz anderem Kleber
befestigt. Ja gut, auf der einen Seite ist natürlich eine neue Tribüne, aber ja, weiß ich nicht. Also die über der Heimkurve wurde komplett abgenommen, das heißt, die Kurve ist da jetzt seit fast einem Jahr ohne Dach. Kann mir vorstellen, da hat es schon richtige Scheißabende gegeben, wenn es dann so am Regnen ist.
Hat so einen südamerikanischen Vibe, oder?
Genau, wenn es gutes Wetter ist, mit Sicherheit auch geil. Bei mir war jetzt eine Mischung, es war zwar gutes Wetter, aber es war halt ein Abendspiel, weshalb es dann doch ein bisschen frischer wurde hinten raus. Aber für die optischen Aktionen erstmal richtig geil, weil an die Spiele, die ich mich an der Bremer Brücke erinnern kann, ist die Heimkurve zwar meistens recht laut gewesen, hat auch immer so einen Impact aufs Spiel gehabt, aber man konnte die nicht gut sehen. Das war ja so schattig und dunkel da unter dem Dach, dass du da diese Kurven, da wo alle immer irgendwo gegenhauen und dann kloppt das und ist alles laut und so, das ist ja geil. Aber so optisch siehst du ja nichts von den Leuten da. Du siehst ist ja die Kurven nicht.
Ist ja auch im Gästeblock so. Du hast ja gesagt, stimmt, jetzt kann ich mich erinnern, wir waren mal abends da in Osnabrück.
Ja.
Da hättest du ja so eine Bergbaulampe mitnehmen müssen.
Das Stockdunkel,
ist ja. Ist ja so ein typischer... Das ist so ein Breslauer Block, ne? Nee, da ist echt dunkel da, ne?
Ja, und dementsprechend ist es mit Sicherheit gerade eine willkommene Abwechslung und ich kann mir auch vorstellen, dass man deshalb mal das ein oder andere ausprobieren kann in dieser Heimkurve, was man sonst nicht ausprobieren kann. Und das wurde choreotechnisch auch gemacht, will ich sagen. Und ich glaube, damit verspricht man nicht zu viel, denn das, was da veranstaltet wurde, es war schon krass. Also eine Kombination aus dermaßen vielen, zum einen aufwendig gestalteten Elementen, aber auch Elementen, die eine gewisse Fallhöhe hatten, was das Risiko anging, das war schon krass. Also es ging damit los, dass also nicht klassische Spruchbänder, sondern so diese Choreo-Elemente, die aber halt mit, vermute ich jetzt zumindest mal, mit Plastikrollen irgendwann sehr hochgehalten worden sind. Also diese Silhouette des Stadions war da schon mit eingearbeitet, dass man da schon optisch was wahrnehmen konnte. Das war jetzt nicht nur ein Spruchband. Die Dinger gingen aber halt so schräg durch den Block. Also die waren nicht irgendwie vorm Block oder hinterm Block, sondern die gingen von den Seiten außen schräg mittig ins Zentrum der Kurve so diagonal durch. Wo ich schon dachte, boah, das ist schon schwierig, das so zu koordinieren, dass es genau da an den richtigen Stellen so gehalten wird, dass es so schräg passt, ist dann gemündet in einem VfL-Logo in der Mitte, was auch mit so Elementen hochgehalten wurde. Die Hinterseite wurden erstmal, das fand ich ganz witzig, alle Werbebanner abgehängt, nicht abgehangen, sondern abgehalten, glaube ich. Das waren jeweils so gefühlt riesige Doppelhalter aus so violetter oder lilaner Glitzerfolie, die dann jeweils vor diese ganzen Sponsorentafeln gemacht worden sind, dass bloß nicht die Sponsorentafeln diese Choreo versauen. Die Kurve selber hatte dann im selben Muster auch so diese glitzernden, lilanen Folien hochgehalten. Und hinten war dann an der Rückseite ein großes 50 Jahre. Also 50 Jahre Flutlichtspiele an der Bremer Brücke. Dann ging in dem unteren Bereich, also der Bereich, der noch frei geblieben ist, vor dem Spruchband mit den Flutlichtspielen, eine weiße Blockfahne hoch. Und diese weiße Blockfahne hat dann quasi den Background gebildet für das krasseste Element, was ich, glaube ich, je bei einer Choreo im Stadion gesehen habe. Die haben einfach einen Flutlichtmasten gebastelt. Die haben einen funktionierenden Flutlichtmasten gebastelt.
Wie einen funktionierenden?
Ja, pass auf.
Hatte der Strom oder was?
Der hatte Strom. Das Ding wurde quasi, war erst abgedeckt, dann wurde die Decke oder was da drüber lag, weggezogen. Da hat man schon gesehen, ah krass, da liegt jetzt irgendwie so ein Gerät rum. Das wurde dann langsam aufgerichtet. Gab noch einen Moment im Stadion, als das Ding einmal kurz abgesackt ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwer kurz losgelassen hat oder ob irgendein Seil gerissen ist. So einmal ist es so kurz einen halben Meter abgesackt, wo alle schon, das Stadion war wirklich gebannt. Alle haben gebannt in diese Ostkurve geguckt, wie dann auf einmal so ein Flutlichtmast hochgeht. Also, um das jetzt mal zu versinnlichen, das Ding war jetzt nicht so hoch wie ein richtiger Flutlichtmast, sondern, ja, keine Ahnung, gefühlt so 5 Meter, 6 Meter, ich kann es gar nicht einschätzen.
Das war auch immer schlecht.
Gefühlt vielleicht sind es noch 10 Meter, ich kann es gar nicht einschätzen. Ist 10 Meter zu krass?
Ich glaube ja.
Ich weiß es nicht. Also schon ein großes Teil. Das heißt, wenn das da runtergefallen wäre, wäre es wahrscheinlich im Arsch gewesen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich und der Rest der Zuschauer vermutlich auch nicht, dass das Ding tatsächlich Strom hatte. Das heißt, das Ding stand dann irgendwann, die Choreo wurde aufgezogen, unten hat sich noch ein Spruch breit gemacht, man sagt, es habe magische Kräfte. Das ist, glaube ich, eine Choreo in die Richtung gab es schon mal, wo das auf Flutlicht angespielt wurde. Man sagt, die Bremer Brücke habe magische Kräfte bei Flutlicht, irgendwie sowas.
Das bezieht sich wahrscheinlich auf irgendein Pokalspiel gegen Bayern 1975, was gewonnen wurde.
Ja, oder gegen Dortmund.
Scheiße.
ja, auf jeden Fall stand dieses Ding dann irgendwann wie eine Eins und auf einmal gingen diese Funzeln an.
Das ist stark.
Das war schon echt krass. Also das wirklich beeindruckend, dass das Ding dann einfach angeschmissen werden konnte. Und ich glaube, gleichzeitig wurde dann die Hymne "Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück" gespielt. Geiles Lied, muss man auch sagen. Da summe ich auch mit. Und dann, das habe ich im Nachhinein erfahren, war wahrscheinlich vereinsseitig, auf einmal fingen die Flutlichtmasten vom Stadion oben an zu brennen.
Da dachte ich mir, ist entweder vereinsseitig oder der Verein weiß natürlich davon und muss am Ende schreiben, nee, das wussten wir nicht, das ist ja lebensgefährlich und so, yeah, weißt du, sowas.
Und vor allem auch, also ich fand es wirklich cool, weil die haben diese Sprühfackeln da oben angebracht, irgendwie so. Das heißt, diese Flutlichtmasten waren auf einmal in alle Richtungen so am Funken sprühen. Und du sagst gerade, der Verein muss nachher sagen, die wussten davon nichts, die Dinger sind auch in die Kurve runtergetropft. Also ich sag, da hat der eine oder andere North Face Jackenträger, aber auch ein Loch auf der Schulter, würde ich behaupten. Also das,
Daniela Behrens, hör gut zu hier an der Stelle.
Fand ich witzig, dass das vom Verein war.
Aber war es wirklich vom Verein?
Oder? Ich glaube ja.
Okay.
Ich glaube, es war vom Verein, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also zumindest habe ich jetzt nicht gehört, dass sich da irgendwer fanszenenseitig mit gerühmt hat. Dann gingen noch so ein paar Raketen da auch von diesen Masten an. Und ja, das Gesamtbild wirklich, wirklich top. Also es war super anfällig, würde ich fast sagen. Also wie gesagt, ich habe gesagt, einmal ist das Flutlichtmast ein bisschen abgesackt, dann diese diagonalen Teile da durchgezogen, unten das riesen Sprohporn auf dem Rasen ist wahrscheinlich ein bisschen weniger risikoreich, aber grundsätzlich eine große Kombination aus verschiedenen Elementen, die alle nahezu perfekt oder zumindest weitgehend perfekt geklappt haben.
Das ist krass, dass du das mit dem Leuchten sagst, dass das Flutlicht leuchtet, weil ich glaube, wenn man so durch die Bilder scrollt, so schnell, dann denkt man, es ist irgendwie gemalt. Weil du hast nicht den Blick dafür dann.
Ja,
du gehst,
ja.
Weißt du, du scrollst immer durch, du warst selbst nicht da, ja, cool, sieht gut aus. Aber das mit dem Leuchten, das ist echt ein Fakt, der geil ist, ey.
Das ist voll krass gewesen. Also es war wirklich, wirklich beeindruckend. Also selten eine Choreo gesehen, die aus so vielen verschiedenen Elementen besteht und die aber auch alle funktioniert haben. Ja, hat dann ein bisschen gedauert, bis das ganze Ding wieder abgebaut wurde. Sah wirklich bombastisch aus. Ja, und das war auch noch nicht alles. Zweite Halbzeit
kleine Pyro schon noch, ne?
Ging es dann ähnlich spektakulär los. Ein bisschen weniger Faktor, dass was schief gehen konnte. Während der Halbzeit wurde ein VfL-Logo über die Kurve gespannt, unter der sich die Leute so ein bisschen für Teil 2 vorbereiten konnten. Und mit Anpfiff der zweiten Halbzeit hat diese Kurve dermaßen gebrannt. Also das waren, ja, keine Ahnung. Soll der DFB zählen? Ich sag, das waren weit über 200 Fackeln, die da am Leuchten waren. Also bei mir auf der Tribüne wussten schon alle, was passieren wird. Alle wussten Bescheid. Also da haben selbst die Opas schon die Kamera gezückt. Ein paar Leute standen schon. Ich habe mich da eingereiht, um da ein paar Bilder von zu machen. Und irgendwer bölkt auf einmal hin, setzt, das Spiel geht los. Und alle guckten ihn an. Hä? Was? Wie juckt das Spiel denn jetzt? Ne? Und dann wurde tatsächlich auch geklatscht, nachdem die Pyro-Show vorbei war. Bemerkenswert, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder Absicht war, der Stadionsprecher hat seine Durchsage erst gemacht, nachdem quasi die letzten Fackeln nur noch am Brennen waren. Also der hat jetzt nicht
Paderborn-Prinzip angewandt.
Genau, nicht den Knopf gedrückt, sondern einfach die Pyro-Show erstmal geschehen lassen und sich dann irgendwann da seine drei Zeilen durchgesagt.
Was man, glaube ich, was für einen machen muss.
Genau, die das Protokoll vorgeben. Ja, definitiv. Ja, und das war so das, das Stadionerlebnis. Fand ich ganz witzig, dass dann da auch auf der Gegend gerade eine hohe Akzeptanz vorgeherrscht hat. Ansonsten, Spiel hat der VfL Osnabrück verloren. Kommentare bei mir der Fans neben mir, die gingen so in die Richtung, eigentlich hätten beide Mannschaften verdient, es abzusteigen, was natürlich krass wäre, weil insbesondere Osnabrück hat, glaube ich, noch nie in der Regionalliga gespielt.
Ja,
und
ja,
die haben ja sehr schlecht angefangen, jetzt hatten sie sich ein bisschen gefangen. Hatte ich auch gar nicht mitbekommen, dass die jetzt, das ist, ich weiß nicht, manchmal bin ich, glaube ich, ein bisschen der Seuchenvogel. Das ging ja letzte Woche bei Hamburg so, dass ich in Paderborn das Spiel besucht habe, ohne dass ich wusste, dass Hamburg vorher 10 Spiele ungeschlagen war.
Ja.
Zack, verloren. Immerhin haben sie jetzt ja wieder gewonnen. Von daher, vielleicht ist der Frühling dieses Jahr ja doch nicht so schlimm, aber warten wir mal ab. Ja, und das Gleiche bei Osnabrück. Also, die hatten, glaube ich, jetzt, ich glaube, die haben das Kalenderjahr vorher noch nicht verloren. Und haben sich jetzt gegen Wien Wiesbaden da das 0-1 reingehandelt. Ist ein bisschen knapp noch alles da mit dem Klassenerhalt, aber an sich wäre es schon sehr schade, wenn Osnabrück mit dem Stadion und der Kulisse da in der Regionalliga runter müsste. Also meine Daumen sind gedrückt, hat sehr viel Spaß gemacht an der Bremer Brücke. War ein sehr schöner Abend. Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren und Kompliment für die Umsetzung und Ideen dieser Choreo und des Abends.
Ja, und Kompliment auch dafür, was man da für eine Arbeit leistet. Ich habe mir jetzt einen Podcast angehört zu dieser Kampagne Mythos Bremer Brücke lebt. Nee, erhalten, ne?
Ja,
Mythos Bremer Brücke erhalten. Und da geben die Leute ja wirklich richtig Gas, dass die so eine Sensibilisierung schaffen bei allen, dass so ein neues Stadion, neuer Standort oder so einfach keine
Lösung ist.
Scheiße
ist. Ja, natürlich. Genau. Also das ist jetzt auch wieder, wenn man einmal da ist oder wenn man auch regelmäßig da ist, man muss dieses Bewusstsein einfach haben, wie geil es ist, ein Stadion einfach in der Stadt zu haben. Die Leute sind da mit den Fahrrädern hingefahren, hinspaziert, alle konnten da hingehen.
Oder auch als ich jetzt da war, ist ein bisschen her, ich glaube letzte Saison vor einem Jahr, gegen Hannover. Ey, das ist so geil. Du parkst da irgendwo in diesem Wohngebiet, im Schinkel, und dann gehst du da hin und du gehst so die Straße runter und du siehst von Weitem schon diese Flutlichter. Du siehst, ey, da ist Fußball. Und nicht irgendwie so wie, keine Ahnung, in Paderborn, du fährst an der A33 da vorbei und da steht so ein Ding. Weißt du, das strahlt ja nichts aus. Und die Flutlichter geben auch diesem Stadion so viel
Identität. Weißt du, was Identität nicht, was irgendwie. Was nicht neben ein Stadion gehört? Parkplätze.
Ja, genau.
Das gehört da nicht.
Das ist eine Scheiße, ey. So. Ey, und dann gehst du da, du gehst so eine abschüssige Straße runter, du siehst von Weitem schon das Stadion, dann hältst du da in einem Kiosk und holst dir eine Cola Zero. No, klar, logisch, da schließt man wieder in dem Kreis, aber das ist doch geil, das ist doch Fußballkultur. Und deshalb erhaltet dieses Ding, macht da irgendwie was fertig, aber macht nichts Neues, ey.
Ey, ich finde, es ist auch einfach wichtig, dass man aus allen Richtungen zum Stadion gehen kann. Das ist ja auch so ein Ding von so neuen Arenen. Yeah. Da kommen alle aus der Stadt, weil die müssen irgendwie außerhalb, selbst wenn es noch fußläufig ist, ist ja in den Lippstadt jetzt ja auch so, dass alle quasi aus der Stadt dann zum Stadion müssen, weil das so weit außerhalb ist. Nur die Gästefans können quasi von der anderen Seite anreisen, weil sie eh von woanders kommen. Aber so grundsätzlich.
Da, auf der anderen Seite ist ja auch nichts in Lippstadt.
Das ist genau.
Ein Paintballplatz.
Yeah. Weißt du, das ist ja so. Du hast das quasi so ausgelagert und alle haben so denselben Anreiz. Ist doch scheiße, ist doch viel geiler, wenn ein Stadion so als sozialer Treffpunkt mitten in der Stadt ist, auf das man sich so einigen kann, wo davor die gewachsenen Strukturen sind, wo halt nicht alles perfekt organisiert abläuft, sondern wo halt so ein bisschen Leben ist.
Ja, und wo Flaschensammler nicht erst schwarz mit der Bahn hinfahren müssen, um da arbeiten zu können.
Weißt du? Ja, so ungefähr.
Ja, nee, also ist ein gutes Ding.
Tolles Stadion, toller Freitagabend, absolut Besuch lohnenswert, immer wieder, glaube ich. Ich glaube dennoch, dass sich die Fanszene jetzt wünscht, dass das Dach irgendwann wieder kommt, weil gerade bei so einem eher spärlichen Spiel, man hat gerade über so Phasen der zweiten Halbzeit schon gemerkt, stimmungsfördernd ist das jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, also
da fallen dann auch gerade so die Seiten ab. Also früher mit dem Dach, wo dann so diese Flutlichtspiele. Gut, ist halt auch was anderes, ob du gegen Dortmund gewinnst oder ob du gegen Wien Wiesbaden verlierst. Da hatte ich in meiner Erinnerung schon noch krassere Abende im Gedächtnis. Aber ich glaube, wenn das Dach wieder draufkommt, dann ist das auch wieder ein bisschen enger alles und ein bisschen lauter. Und ich glaube, dann reißt die Kurve auch wieder die Spiele raus.
Sollen wir noch kurz sagen, dass wir noch ein Zweitformat haben, das Aufruhr heißt?
Ja.
Wir haben noch ein Zweitformat.
Das Aufruhr heißt.
Auf Rasen und Rängen. Läuft jeden Freitag. Wir blicken auf den anstehenden Spieltag und suchen uns.
Wir blicken
uns
auf Rasen und Ränge.
Ja, wir suchen uns die fanrelevanten Spiele raus. Und wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr.
Dann mit uns.
Ja.
Dann mit uns. Ja, wie ihr da hinkommt, erfahrt ihr in der Dwitz-App. Dort haben wir Haben wir von den Neuerungen schon erzählt letztes Mal?
Ja, ausgiebig.
Haben wir schon erzählt.
Viel Feedback bekommen. Viel positives Feedback.
Vielen Dank. Eine Sache ist jetzt, glaube ich, schon umgesetzt oder wird auf jeden Fall die nächsten Tage umgesetzt. Das Routenspiel wird auch dann nur für deutschsprachige Routen. Das gibt's auch noch.
Achso, ja,
ja. Dass man das einschränken kann, weil irgendwie Leute sagten, ja, ich finde das Spiel cool, aber keine Ahnung, wo Krasno da liegt. Ey. Ja, demnächst kann man quasi das auf den deutschsprachigen Bereich begrenzen. Dann für die Leute, die mehr bemüht sind, die Kreisliga A Heinsberg voll zu machen, anstatt die Serie C in Italien.
Ey, Tim, ich wünsche dir gute Besserung.
Vielen Dank.
Komm schnell wieder auf die Beine. Hoffentlich klappt das hier mit Aufruhr.
Ja,
hoffe nächste ich Folge, auch. Hoffentlich fällt das nicht ins Wasser. Ey.
Vielleicht machen wir die jetzt schon.
Ja,
nee. Jetzt noch schnell am Montag. Haben wir schon Infos fürs Wochenende?
Wir machen Donnerstag.
Ja, okay.
Das schaffen wir.
Donnerstag
schaffen ja. wir.
Nach Lille.
Nach Lille.
Oh wei. Gut, also, dann gehen wir jetzt hier raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß in Lille. Oder spielt noch irgendwer in Europa?
Rapid gegen Boratzmann,
ja,
Luca.
Oh ja, das ist ja Donnerstag erst.
Ja.
Bayern. Bayern hat ein Auswärtsspiel im Europapokal. Viel Spaß in Leverkusen.
Ah ja, stimmt. Leverkusen.
Ja, auch.
Treffen sich um 10 Uhr auf dem Marktplatz.
Genug gequatscht. Schönes Wochenende. Quatsch, schönes Wochenende. Was rede ich denn da? Ich muss jetzt hier ausmachen. Ist auch tschüssi. Tschö.
Ciao.